Sport der Wissenschaft. Ein Podcast rund um die Themen Sport und Gesundheit.
Hey, ich habe hier irgendwie eine neue Sportart entdeckt.
Gesundheit. Was ist das eigentlich? Wissen wir das nicht alle?
Spoiler. Mit den Widersprüchen der Zeit und der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
Eine Initiative des Zentrums für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Und nun viel Spaß bei einer weiteren Folge von Sport der Wissenschaft.
Liebe Hörende im Internet, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sport der Wissenschaft. In der Moderation heute hört ihr wieder mich, Sabrina Liedtke, wissenschaftliche Hilfskraft am Zentrum für Hochschulsport. Und ich darf heute Simon Kiefer, Masterstudent und ebenfalls wissenschaftliche Hilfskraft an der Deutschen Sporthochschule in Köln vorstellen. Simon, herzlich willkommen. Was sind denn deine Aufgaben als wissenschaftliche Hilfskraft an der Deutschen Sporthochschule?
Hi Sabrina, vielen Dank erstmal für die kurze Vorstellung. Meine Aufgaben als wissenschaftliche Hilfskraft beziehen sich vor allem auf die Mitarbeit an einer Promotionsstudie. Darüber hinaus habe ich auch im Rahmen eines Vortrags meiner Professorin, also meiner Vorgesetzten, eine Literaturrecherche durchgeführt, deren Ergebnisse ich auch heute vorstellen möchte.
Okay, spannend. Du hast mir auch weiterhin die Info zukommen lassen, dass du freiberuflich als Sporttherapeut in einer psychiatrischen Einrichtung arbeitest. Hast du Lust, kurz darüber was zu berichten? Was machst du da?
Ja, klar, gerne. Also ich arbeite in einer Psychiatrie in Porz, also in einer stationären Einrichtung, einem psychiatrischen Krankenhaus. Und dort bin ich als Sporttherapeut angestellt. Dort sind auch BewegungstherapeutInnen und TanztherapeutInnen angestellt. Und die Sport- und Bewegungstherapie, so heißt das Angebot gebündelt, ist eigentlich ein fester Bestandteil des Klinikalltags. Und wir arbeiten dort mit allen möglichen PatientInnen aus dieser Klinik, Körper- und Bewegungstherapeutisch beziehungsweise sporttherapeutisch. Und ja, genau.
Okay, und bist du dann darauf auch sozusagen auf das Thema gestoßen? Fandst du das da schon spannend oder wie bist du sozusagen zu der Meta-Analyse sonst noch gekommen? Du hast ja jetzt auch gesagt, als wissenschaftliche Hilfskraft hast du da auch schon viel durchgearbeitet. Hat dich da die praktische Arbeit auch nochmal irgendwie mit beeinflusst?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe generell bei uns im Masterstudium an der Deutschen Sporthochschule haben wir einen relativ großen Fokus eben auch auf den Bereich Psychiatrie und Sucht. Und da wurden wir schon auf jeden Fall dazu ermutigt, uns eben auch auf wissenschaftlicher Ebene dem Thema Sport- und Bewegungstherapie bei psychischen Erkrankungen zu nähern. Und darüber kam dann auch eben mein Interesse daran, in so einer psychiatrischen Einrichtung zu arbeiten. Und für mich stellt das eigentlich so einen ganz guten Spagat oder eine ganz gute Verbindung zwischen der Theorie und der Praxis her, weil sich viele Dinge, die wir in der Theorie besprechen, so natürlich nicht auf die Praxis direkt übertragen lassen oder auch nicht unbedingt direkt so in der Praxis beobachtbar sind. Deswegen sehe ich das eigentlich als sinnvolle Ergänzung für mich und auch, ich habe da viele Dinge auch gelernt über die Dinge, die man in der Theorie sich so aneignen kann hinaus.
Okay, wunderbar. Vielen Dank. Und ich würde auch an der Stelle dann das Wort an dich übergeben und du darfst gerne deine Forschungsarbeit bzw. deine Meta-Analyse vorstellen.
Alles klar. Dann starte ich mal rein. Also, ich werde euch heute die Ergebnisse einer systematischen Literaturrecherche vorstellen, die ich letztes Jahr durchgeführt habe. Der Titel der Arbeit, die ich auch als Artikel veröffentlicht habe, lautet Sporttherapie bei Angststörungen. Wenn ihr den Artikel lesen wollt, schreibt mir gerne eine Mail an simon.kiefer@proton.me, dann sende ich euch diesen zu. Ich möchte nun zu Beginn ein wenig vorweggreifen und euch direkt zwei zentrale Ergebnisse meines Artikels vorstellen. Erstens, es liegt Evidenz dafür vor, dass, in Klammern, intensives Ausdauertraining die Symptome von Angststörungen reduzieren kann. Zweitens, diese Evidenz wird in den nationalen Versorgungsleitlinien nicht berücksichtigt. Heute möchte ich ausführen, warum das so ist und warum ich diese Nichtberücksichtigung für kritikwürdig halte. Aber von vorne. Wer sich in den vergangenen Jahren mit dem Gesundheitssystem und Therapieverfahren auseinandergesetzt hat, ist sicher schon einmal über den Begriff der evidenzbasierten Medizin gestolpert. Vereinfacht ausgedrückt ist damit gemeint, dass die Wirksamkeit medizinischer und therapeutischer Verfahren durch Belege, also Evidenz, gesichert sein soll. Diese Belege sollen mit möglichst objektiven wissenschaftlichen Methoden erhoben worden sein. Bei einigen psychosomatischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung oder Depressionen, ist eine therapeutische Wirksamkeit von Sport bereits empirisch gut belegt und gilt als evidenzbasiert.
An der Stelle würde ich auch gerade thematisch eine Frage stellen, und zwar, würde denn aus deiner Perspektive die statistische Evidenz auch eine klinische Relevanz bedeuten? Das ist ja immer auch so ein Thema, was dahingehend diskutiert wird.
Nicht direkt. Also aus der statistischen Evidenz, die in den Leitlinien abgebildet werden soll, da gehe ich später auch nochmal drauf ein. Also es gibt so nationale Versorgungsleitlinien. Und in denen wollen die AutorInnen oder haben die AutorInnen den Anspruch, die statistische Evidenz für Behandlungsverfahren darzustellen. Sie verweisen aber auch darauf, dass diese Leitlinien nicht rechtlich bindend sind, also auch nicht direkt sich auf rechtliche Vorgaben und Vorgaben zur Behandlung beziehen, aber sie sind eben eine wichtige Vorgabe dafür, was auch berücksichtigt wird und dementsprechend auch für politische EntscheidungsträgerInnen ein wichtiges Maß, würde ich sagen, und spiegeln sich insofern auch indirekt in der klinischen Relevanz, was man jetzt in Bezug auf die Sport- und Bewegungstherapie vielleicht im ambulanten Bereich am ehesten sehen kann, denn da ist es auch immer oder ist es heutzutage wichtig, eine bestimmte Evidenz vorweisen zu können, damit ein bestimmtes Therapieverfahren eben dann auch kostenmäßig übernommen wird von der Krankenkasse. Da gibt es im Bereich der Sport- und Bewegungstherapie noch relativ wenige Angebote und noch wenig ausdifferenzierte Angebote, was eben unter anderem, denke ich, auch damit zusammenhängt, dass die Evidenz noch nicht so klar ausgearbeitet ist und in den Leitlinien weniger berücksichtigt häufig. Ich würde dann auch direkt weitermachen mit den Versorgungsleitlinien, auf die ich gerade schon kurz eingegangen bin. Nämlich folgendermaßen. Welche Verfahren als evidenzbasiert gelten, wird in den nationalen Versorgungsleitlinien festgehalten. Alle Jahre wieder trifft sich eine Arbeitsgemeinschaft, die aus verschiedenen wissenschaftlichen und medizinischen Fachgesellschaften, die sogenannte AWMF, besteht und stellt Leitlinien auf. In diesen soll der aktuelle Stand diagnostischer und therapeutischer Verfahren abgebildet werden. Die Leitlinien dienen im Gesundheitswesen tätigen Personen sowie PatientInnen als Informations- und Entscheidungshilfe. Wer sich nun über die Evidenzlage zu Sport- und Bewegungstherapie bei Angststörungen informieren will, kann in die Leitlinien schauen und findet dort Folgendes. Die Empfehlungen in der Leitlinie sind anhand der Diagnosen dargestellt, die in der ICD-10, das ist die internationale Klassifikation für Erkrankungen, unterschieden werden. Und zwar wie folgt. Panikstörung Agoraphobie, generalisierte Angststörung, soziale Phobie und spezifische Phobie. Grundsätzlich sind Angststörungen durch pathologische Ängste charakterisiert, also durch in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung stehende, übertriebene Angstreaktionen. Betroffene erleben die Angst trotzdem psychisch und körperlich sehr intensiv. Ich möchte euch die Diagnosen knapp erläutern. Spezifische Phobien richten sich auf bestimmte Situationen oder Objekte, wie zum Beispiel Spinnen oder Blut. Bei sozialen Phobien tritt die Angst, wie ihr euch denken könnt, in sozialen Situationen auf. Wie dann, wenn Betroffene im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen oder von anderen bewertet werden. Betroffene generalisierte Angststörungen leiden unter ständigen Sorgengedanken. Bei Panikstörungen tritt die Angst ganz plötzlich nahezu aus dem Nichts auf. Der Begriff Agoraphobie kommt aus dem Griechischen. Agora bedeutet Marktplatz, Phobos ist die Furcht. Bei der Agoraphobie haben Betroffene Angst vor öffentlichen Plätzen oder bestimmten Situationen wie Busfahren oder Menschenmengen. Agoraphobie und Panikstörungen treten häufig zusammen auf, weswegen die Empfehlungen auch in der Leitlinie für beide Diagnosen zusammen ausgesprochen werden. Zu Sport- und Bewegungstherapie gibt es in der Leitlinie zu Angststörungen lediglich bei der Diagnose Panikstörung Agoraphobie eine Empfehlung. Diese basiert auf Meinungen von ExpertInnen. Das heißt, die AutorInnen der Leitlinie konnten keine objektive Evidenz für die Wirksamkeit von Sport feststellen. Ihr erinnert euch hoffentlich noch an meine Aussage zu Beginn. Ich sagte, dass Evidenz für die Wirksamkeit von Sport zur Symptomreduktion bei Angststörungen vorliegt. Wie komme ich also darauf? Werfen wir gemeinsam einen Blick auf mein methodisches Vorgehen, das sich vom Vorgehen der Leitliniengruppe unterscheidet. Ich bin wie folgt vorgegangen. Ich habe systematisch, das heißt anhand spezifischer, zuvor festgelegter Suchbegriffe, nach Meta-Analysen gesucht, die den Einfluss verschiedener Formen sportlichen Trainings wie Ausdauertraining, Krafttraining, Stretching oder Koordinationstraining auf die Symptome von Angststörungen untersucht haben. Dabei habe ich nach diagnosespezifischen und transdiagnostischen Meta-Analysen gesucht, das heißt auch nach solchen Arbeiten, die verschiedene Diagnosen von Angststörungen zusammen untersucht haben. Das habe ich deswegen gemacht, weil die Diagnosekriterien nach ICD, also der Klassifikation, zwar für die therapeutische Praxis notwendig, für die sporttherapeutische Behandlung psychosomatischer Erkrankungen wie Angststörungen, aber zu vernachlässigen sind. Ich möchte euch kurz einige Überlegungen dazu vorstellen. Erstens. Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, zeigen häufig Veränderungen des Bewegungsverhaltens und des Körpererlebens. Die veränderten Bewegungsmerkmale unterscheiden sich bei verschiedenen psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. Personen, die zum Beispiel mit Depressionen diagnostiziert wurden, wiesen in Untersuchungen andere Bewegungsmerkmale auf als solche, die mit Schizophrenie diagnostiziert wurden. Zweitens, die Bewegungsmerkmale stimmen nicht zwangsläufig mit psychologischen Merkmalen überein, die bei der Diagnosestellung, zum Beispiel im ICD, betrachtet werden. Auf Bewegungsebene und in Bezug auf das subjektive Körpererleben ist also davon auszugehen, dass Personen mit verschiedenen Angststörungen gemeinsame Merkmale aufweisen, die sporttherapeutisch und bewegungstherapeutisch behandelt werden können. In der psychiatrischen Praxis ist Sport- und Bewegungstherapie in den meisten Kliniken in Deutschland ein fester Bestandteil des Behandlungsprogramms. Sie findet meist in Gruppen statt. In diesen Gruppen kommen Personen mit unterschiedlichen Diagnosen zusammen. Auch deshalb kann sich ein Blick auf transdiagnostische Untersuchungen lohnen. Während ich also transdiagnostische Studien in meine Recherche eingeschlossen habe, haben die AutorInnen der Leitlinie zu Angststörungen nur solche Studien berücksichtigt, die sporttherapeutische Interventionen diagnosespezifisch, also anhand der Diagnosen, die ich eben vorgestellt habe, untersucht haben. Ich möchte euch nun kurz vorstellen, was ich bei meiner systematischen Recherche gefunden habe. Nachdem ich Überschriften, Abstracts und Texte auf die Kriterien untersucht habe, die ich vorher aufgestellt habe, waren am Ende 4 Meta-Analysen übrig. Insgesamt wurden in den 4 Analysen knapp 2000 Probandinnen untersucht. 3 Meta-Analysen untersuchten Ausdauertraining, eine davon Ausdauer- und Krafttraining in Kombination. Die 4. Meta-Analyse widmete sich Yoga. Die Meta-Analysen zum Ausdauertraining zeigten einen kleinen bis mittleren, statistisch signifikanten, symptomlindernden Effekt. Auch eine Kombination von Ausdauer- und Krafttraining zeigte einen solchen Effekt. Studien, die Krafttraining und Yoga alleine untersucht haben, zeigten eine Tendenz in Richtung eines angstlindernden Effekts. Die AutorInnen der Studien verwiesen aber darauf, dass es noch zu wenig aussagekräftigen Primärstudien gäbe, um von Evidenz zu sprechen. Eine zusätzliche Analyse verglich außerdem intensives Ausdauertraining mit nicht intensivem Ausdauertraining. Intensives Ausdauertraining war niedrigintensivem Ausdauertraining mit einer mittleren, signifikanten Effektstärke überlegen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Bei der Betrachtung transdiagnostischer Studien gibt es meta-analytische Evidenz für einen angstlindernden Effekt von intensivem Ausdauertraining. Dieser Effekt hielt in einigen Studien auch noch mehrere Wochen nach Ende der Intervention an. Was der Begriff meta-analytischer Evidenz eigentlich bedeutet, möchte ich an dieser Stelle noch einmal kurz erläutern und kritisch reflektieren. In Meta-Analysen werden verschiedene Verfahren zur Behandlung von Erkrankungen miteinander verglichen. Dabei gibt es eigentlich immer eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe. In den Studien, die ich mir angeschaut habe, wurde in der Interventionsgruppe Ausdauertraining, eine Kombination von Ausdauer- und Krafttraining oder Yoga durchgeführt. Diese Interventionen wurden mit nicht aktiven Kontrollgruppen verglichen. Nicht aktiv heißt zum Beispiel, dass die Personen keine Intervention erhalten, Entspannungsübungen gemacht oder Placebo-Pillen bekommen haben. Als Outcome bzw. Endpunkt kamen in den Studien unterschiedliche Fragebögen zum Einsatz, die alle in irgendeiner Form Angstsymptome abgefragt haben. Die Effektstärke, die in Meta-Analysen errechnet wird, gibt vereinfacht gesagt an, wie sehr sich die Veränderung in den Fragebögen zwischen Interventions- und Kontrollgruppe unterscheidet. Die Effektstärke, also die Zahl, die am Ende rauskommt, wird dabei als klein, mittel oder groß bezeichnet. Das führt mich zu einem Kritikpunkt an meiner Arbeit, dem Fokus auf die Evidenzbasierung in meiner Recherche. Ich habe bei der Recherche eine berufspolitisch orientierte Perspektive eingenommen. Der starke Bezug zu den Leitlinien resultiert unter anderem daraus, dass diese für Berufsgruppen im Gesundheitswesen wichtig sind, aus meiner Perspektive insbesondere für Sport- und BewegungstherapeutInnen. Zwar sind die Leitlinien nicht rechtlich bindend oder verpflichtend, sie bilden das Standing eines Berufsbildes im multimodalen Behandlungsspektrum aber ganz gut ab. Ich habe mich bei meiner Recherche deswegen ganz dem Vorgehen der evidenzbasierten Medizin angepasst. Das hat einerseits dazu geführt, dass ich den Begriff der Sporttherapie und des sportlichen Trainings sehr technisch und funktional aufgefasst habe. Das passiert ein bisschen von selbst, wenn es darum geht, Studien zu konzipieren, die den Kriterien der evidenzbasierten Medizin entsprechen sollen. Denn diese Kriterien entstammen primär pharmakologischen und organmedizinischen Studien und sind nur schwer auf komplexe Sport- und bewegungstherapeutische Interventionen übertragbar. So habe ich zum Beispiel nach Studien gesucht, die Ausdauertraining untersucht haben. Neben der körperlichen Aktivität beim Ausdauertraining spielen bei Sport- und bewegungstherapeutischen Interventionen jedoch auch Aspekte wie soziale Interaktionen im Gruppenkontext, in dem Sport- und Bewegungstherapie eben oft stattfindet, sowie eine persönliche und individualisierte Betreuung eine wichtige Rolle. Das Wie, also wie sportliches Training angeleitet und wie es rezipiert und reflektiert wird, um zum Beispiel auch Aspekte des zuvor genannten Körpererlebens aufzugreifen, tritt vor dem funktionellen Begriff des Ausdauertrainings in den Hintergrund. Vielmehr wird Ausdauertraining einer Pille gleichgesetzt, die verabreicht werden kann und nunmehr spezifische Effekte auf neurobiologischer Ebene haben soll, ähnlich eines Antidepressivums. Zwar scheint auch Ausdauertraining in Form einer solchen Pille einen Effekt zu haben, die eigentliche Komplexität von Sport- und Bewegungstherapie, die in randomisiert kontrollierten Studien nur schwer abbildbar ist, verschwindet bei einer solch funktionalen Betrachtungsweise von Bewegung aber nahezu ganz. Dem schließt sich auch meine zuvor geäußerte Kritik der Verwendung psychologischer Merkmale für die Bewertung sport- und bewegungstherapeutischer Verfahren an. Ich denke, dass es im multimodalen Behandlungskontext und zur Einschätzung einer Wirksamkeit körper- und bewegungszentrierter Verfahren viel mehr spezifische Analysetools geben müsste. Denn während psychologische Merkmale stets auf Versprachlichung basieren, spielen in körper- und bewegungszentrierten Verfahren eher implizite, also nicht sprachliche Prozesse eine wichtige Rolle. Zum Schluss möchte ich noch einmal zu meinem Anfangsstatement zurückkehren. Es geht mir nicht darum, evidenzbasierte Medizin und das Vorgehen der Leitliniengruppen per se zu kritisieren oder zu negieren. Vielmehr möchte ich dafür plädieren, den Blick zu weiten. Welche Potenziale kann eine differenziertere Perspektive auf Therapieverfahren im gesundheitswissenschaftlichen Kontext haben? Welche Erkenntnisse werden durch den Ansatz evidenzbasierter Medizin ein Stück weit verschleiert oder erschwert? Und welche Prämissen stellen wir überhaupt auf, wenn wir uns körperlichen und psychischen Erkrankungen widmen und diese untersuchen? Ich freue mich auf Diskussionen und Rückmeldungen zum Thema und zu meinen Ausführungen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen lieben Dank, Simon. Das waren ja jetzt ein spannender Vortrag, der auch viele Fragen aufwirft. Ich versuche jetzt mal so zwei Schwerpunkte abzubilden. Und zwar möchte ich zum einen auf so ein bisschen die, also es geht ja um die Behandlung von Angststörungen und so ein bisschen dahingehend auf diese Symptomatik eingehen. Also in der Sporttherapie wird praktisch versucht, angstlindernde Symptome zu produzieren. Und produzieren sage ich, weil dass man, oder wie du auch schon gesagt hast, dass man das, die Bewegungstherapie wie eine Pille einsetzen kann. Und jetzt die Frage, ja, ist das so sinnvoll?
Ja, Also ich glaube, ja, es ist eine sehr schwierige Frage und eine schwierige Antwort. Also ich habe das ja auch jetzt so ein bisschen dargestellt, eben so technisch und gesagt, okay, es gibt Ausdauertraining zum Beispiel, das kann durchgeführt werden und das hat dann spezifische neurobiologische Effekte. Also es gibt zum Beispiel Hinweise darauf oder gesicherte Erkenntnisse aus experimentellen Studien, dass durch Ausdauertraining die Verfügbarkeit von Serotonin im synaptischen Spalt erhöht wird oder Ausdauertraining Effekte auf den Hippocampus haben kann, wo Angst neurologisch im Gehirn zu einem großen Teil verarbeitet wird. Und insofern denke ich, ist es auch zulässig, Ausdauertraining in diesem Sinne technisch und funktional aufzufassen und sich anzuschauen, okay, durch diese körperliche Belastung, durch den Reiz, bei dem wir noch nicht genau wissen, wie er genau vermittelt wird im Körper, aber da spielen wahrscheinlich eben auch Signalbotenstoffe, die von der Muskulatur ausgeschüttet werden, eine wichtige Rolle. Also, dass diese Stoffe eben auch Veränderungen auf neurobiologischer Ebene bewirken, die einen solchen angstlindernden Effekt haben können. Insofern halte ich dieses Vorgehen auch für zulässig. Das ist ja auch der naturwissenschaftliche Ansatz. Jedoch, und darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, ich hoffe, das ist ein bisschen rausgekommen, dass dadurch natürlich auch der Blick ziemlich eingeschränkt ist, weil wir ja auch die Frage eigentlich noch nicht wirklich beantworten können, sind diese Veränderungen, die sich auf neurobiologischer Ebene bei Patientinnen oder bei Personen, die an Angststörungen leiden, zeigen, sind die jetzt die Ursache oder eine Folge davon? Und wir klammern, wenn wir uns nur auf dieser naturwissenschaftlichen Ebene den Themen nähern, viele Aspekte auch aus. Also wie zum Beispiel, welche gesellschaftlichen Hintergründe spielen auch eine Rolle bei dieser Erkrankung? Wie ist auch die historische Entwicklung überhaupt des Krankheitsbegriffs und auch der Definition, der Diagnose von Erkrankungen?
Vielleicht darf ich da
Und
auch ganz
ja,
kurz
klar.
einsteigen, und zwar in Bezug jetzt auf die ICD-Klassifikation. Und da habe ich jetzt was von Booker und Lou 2019, die eben im Endeffekt auch kritisieren, dass diese Historizität der Begriffe, also in welchem Kontext die in der Gesellschaft stehen und eigentlich sozusagen eine einhergehende Unmöglichkeit einer Objektivität halten möchten, eben da nicht berücksichtigt werden kann. Und ich würde gern ein Zitat aus der Veröffentlichung vortragen. Die WHO ist sich der Limitation ihrer Akzentuierung bewusst und weist etwa darauf hin, dass die deskriptiv-operationale Diagnostik nur zu einem Teilverständnis der PatientInnen führe, sowie dass alle Klassifikationen psychischer Störungen noch vorläufig und unvollständig sind, dass aber mit dem Anwachsen unserer Kenntnisse ein Fortschritt daraus zu erwarten ist. Das Zitat stammt aus Booker und Blue, Veröffentlichung zum Versuch einer nietzscheanischen Kritik psychodiagnostischer Begriffsbildung von 2019, und habe ich der Zeitschrift Nietzsche Forschung, Band 26, Heft 1 entnommen. Dahingehend sagt die WHO ja schon praktisch, dass auch davon auszugehen ist, dass das vorläufig gelten kann und dass da so ein bisschen Limitationen mitspielen. Jetzt ist ja eigentlich meine Frage, dass ja in der Empirie eben sich dann doch trotzdem daran orientieren, ohne das mit aufzugreifen, obwohl hier ja schon auch mit berücksichtigt werden soll, dass das eben auch nur ein Teilverständnis darstellen kann. Genau, was hältst du davon?
Ich weiß nicht, ob ich eine zufriedenstellende Antwort darauf geben kann. Ich finde, das ist auch eine schwierige Frage. Also zum einen glaube ich, oder weist die WHO ja auch selbst darauf hin, dass diese deskriptive Darstellung oder diese deskriptive Diagnostik von psychischen Erkrankungen oder psychischen Einschränkungen sich verändert, was man ja auch jetzt sieht, zum Beispiel, also die aktuelle Klassifikation auf der, also die aktuelle Version, auf der meine Meta-Analyse oder die Studien, die ich untersucht habe, basierten, war die ICD-10, also die 10. Version. Und jetzt ist letztes Jahr, 2022, wenn ich mich nicht irre, die 11. rausgekommen, also die eine überarbeitete Version. Und da werden dann noch immer kleinere Merkmale angepasst. Zum einen glaube ich, dass es gewissermaßen notwendig ist, bestimmte deskriptive Kriterien aufzustellen, um einen Sachverhalt zu untersuchen. Und insofern ist es, denke ich, auch zulässig. Man sollte aber dabei auch nicht vergessen, dass es dann natürlich immer auch um gesundheitspolitische Aspekte geht. Also die Frage, wie können wir Erkrankungen auch klassifizieren oder wie können politisch Erkrankungen klassifiziert werden, um dann auch abgerechnet zu werden. Also das hat auch immer so ein bisschen den Charakter, dass dann ein komplexer Sachverhalt runtergebrochen werden soll auf möglichst bestimmbare und objektivierbare Kriterien. Wobei aber immer, denke ich, auch ein Teil der Realität oder der Wahrheit ausgeklammert wird. Und
Ja, spannend. Ich würde mich da nämlich auch fragen, wenn sich die ICD-Klassifikation eben auch teilweise natürlich nicht grundlegend verändern, aber irgendwie angepasst werden, inwiefern kann dann beim Thema Angststörung und einer Symptomlinderung oder, also das müsste sich ja dann dementsprechend auch irgendwie verändern. Also wie sieht Symptomlinderung auch aus, weil wenn man sich immer wieder daran auch anpasst oder anorientiert im wissenschaftlichen Kontext. Da wäre jetzt auch meine Frage, ob sich denn auch Studien, ob eben auch diesen ICD-Klassifikationen dann auch orientieren, weil oftmals sehe ich auch in Studien, dass das jetzt auch nicht angegeben ist. Da wird dann von ja, Linderung von Angstsymptomatiken jetzt nicht im Kontext psychischer Erkrankungen, die dann auch da schon klassifiziert werden, sondern einfach generell angstlindernden Symptomen gewidmet und da werden dann gar nicht solche Angaben dann auch gemacht. Also ich frage mich dann auch, woran wird sich denn jetzt orientiert?
Also in den Studien, die ich untersucht habe, in den Meta-Analysen gehörten zu den Einschlusskriterien und das war mir auch wichtig, um das eben, also um einen bestimmten Cut-off-Point sozusagen zu haben, von dem ich das betrachte, dass eben nur solche Studien in die Meta-Analysen eingeschlossen wurden, in denen die Einschlusskriterien wiederum bedeuteten, es muss eine gesicherte Diagnose entweder nach ICD oder DSM, also DSM ist das Diagnostic Statistical Manual of Disease, das wird in Amerika vor allem für psychische Erkrankungen genutzt. Also nochmal einfach eine andere Klassifikation. Also anhand dieser Klassifikationssysteme mussten Diagnosen vorliegen oder, das war so der zweite Punkt, es mussten klinisch erhöhte Angstwerte mit validierten Fragebögen gemessen worden sein und diese validierten Fragebögen stellen auch gewissermaßen eine deskriptive Darstellung der Symptome dar. Also man kann dann unterscheiden zum Beispiel in psychische Symptome, in körperliche Symptome, die dann abgefragt werden. Also wie haben sie sich in den vergangenen 2 Wochen gefühlt? Dann sind da spezifische Fragen zu eben zu Ängsten, die dann über eine bestimmte Skala erfasst werden, worüber dann abgeleitet werden soll. Die Angst ist in dem und dem Maß ausgeprägt und eben, wie auch zu Beginn, wie ich das schon festgestellt hatte oder festgehalten hatte bei der ICD-10, die muss dann zu einem bestimmten Maß, in einem bestimmten Maß pathologisch sein, also über eine normale Angst, in Anführungsstrichen eine angemessene Angstreaktion hinausgehen.
Und wenn diese psychischen Störungen da klassifiziert worden sind, gab es dann in dem Zusammenhang auch andere therapeutische Maßnahmen, die nebenbei, also die jetzt da nicht in der Studie erhoben wurden, aber die trotzdem nebenbei bei PatientInnen gelaufen
Ja,
sind?
das ist eine gute Frage. Also dazu muss ich vielleicht auch kurz sagen, also ich habe ja mir Meta-Analysen angeschaut, die sich wiederum Primärstudien angeschaut haben. Also das waren so 37 Studien, also 37 randomisiert kontrollierte Studien, die in diesen Meta-Analysen untersucht wurden. Und ich habe versucht darauf zu achten, oder das war eigentlich auch eins meiner Einschlusskriterien, dass in der Interventionsgruppe eben nur Ausdauertraining stattfindet und in der Kontrollgruppe eben, also die Kontrollgruppe nicht aktiv war oder, also nicht aktiv im Sinne von Training oder eben Entspannungstraining gemacht hat oder auf einer Warteliste stand. Also, dass da keine parallele Behandlung mitgelaufen ist. Das war aber auch aufgrund der Meta-Analyse nicht immer oder der Meta-Analyse nicht ganz absehbar direkt, muss ich dazu sagen.
Das
Also
heißt
das wurde nicht immer konsequent berichtet.
jetzt. Okay, ist ja auch spannend, weil Klar kann das ja dann auch eingeschlossen sein, dass dann irgendwie psychoanalytisch oder tiefenpsychologische, verhaltenstherapeutische Maßnahmen vielleicht mitgelaufen sind. Ne? Da muss man wahrscheinlich auch schauen. Also das spielt ja dann auch, das kann man ja nicht ausschließen in der Form bei Angstlinderung oder die Effekte einer Bewegungstherapie. Das muss dann ja schon auch berücksichtigt werden. Worauf ich auch noch zu sprechen kommen möchte, dass es in der Bewegungstherapie grundlegend um eine nicht sprachliche Komponente handelt, weil sie sozusagen ein anderes Ziel verfolgt, und zwar durch körperliche Tätigkeiten dem Patient oder die Patientin eben auf diese einzuwirken. Und da wollte ich jetzt vielleicht auch anmerken, dass ja trotzdem eine Bewegungstherapie einen sozialen Austausch beinhaltet. Ich glaube, das vergisst man auch an der Stelle ja trotzdem, dass sowas, dass das ja auch schon sozial ist. Oder jetzt, das wäre jetzt dann die Frage, hast du dir Meta-Analysen angeschaut, die in der Menschen gar nicht in den Austausch kamen? Also jetzt praktisch mit dem Training, dass das irgendwie online basiert war oder dass es da gar keinen sozialen Austausch gab.
Also guter und wichtiger Punkt, den du da anstellst mit der sozialen Interaktion, weil eben auch alleine der Gruppenkontext, der, wie ich ja eben berichtet habe, in den Kliniken vor allem eigentlich immer das Mittel der Wahl ist, auch nicht anders realisierbar ist, aber das Mittel der Wahl ist in der Sport- und Bewegungstherapie, dass das alleine schon ein Wirkfaktor ist. Also so die gemeinsame Bewegung in der Gruppe und auch der Austausch, der dann stattfinden kann. Um zu deiner Frage zu kommen, ich habe mir ja Meta-Analysen angeschaut, die Ausdauertraining oder Krafttraining oder eben Yoga untersucht haben. Und da ist es eben häufig der Fall, auch in diesen Studien, und das war auch dieser Kritikpunkt mit der technischen bzw. funktionalen Auffassung von sportlicher Aktivität, dass in solchen Studien häufig die Personen dann auf dem Fahrrad sitzen oder auf dem Laufband oder walken gehen und quasi dann eine bestimmte Belastungszeit haben, also 30 Minuten, dass aber dieses Wie, also wie das Erleben dieser Intervention ist, und auch andere Aspekte, die zum Beispiel bei bewegungstherapeutischen, also stärker bewegungstherapeutisch akzentuierten Verfahren eine Rolle spielen, wo dann auch psychodynamische Themen aufgegriffen werden können, dabei eigentlich kaum eine Rolle spielen. Es ist häufig so, dass dann in so Studien natürlich mehrere Personen nebeneinander auf dem Fahrrad sitzen, aber ob die jetzt in einem dunklen Raum auf dem Fahrrad sitzen oder ob die Fahrräder in der Gruppe stehen, dass sie sich angucken können. Also auf diese kommunikativen Aspekte wird dann eher eine geringere Rolle gelegt, weil eben auch der Ansatz bei diesen Studien ist, so technisch, so runtergebrochen wie möglich, sich diesen Effekt des Ausdauertrainings anzuschauen. Also diesen, würde ich sagen, diesen Pilleneffekt, wie ich das eben beschrieben habe.
Und hast du darüber Infos, wie das gemacht wurde? Waren das Gruppen?
Genau, beim Yoga waren es meistens Gruppen. So wie ich das herauslesen konnte in den Studien, aber auch in diesen Yoga-Gruppen kennt man das ja vielleicht auch ein bisschen, wo es dann weniger um Kommunikation in der Gruppe geht, sondern eben, dass jede Person ihr eigenes Training durchführt, sozusagen. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, was aber auch rausgekommen ist bei einer dieser Meta-Analysen, ist, dass in den Studien, bei denen qualifizierte Fachkräfte, also Sport- und Bewegungstherapeutinnen, diese Intervention begleitet haben, da war der Effekt stärker, also beziehungsweise die hatten eine geringere Dropout-Quote, das heißt, da sind die Personen länger dabei geblieben beim Training und hatten damit eben auch einen größeren Effekt im übertragenen Sinne. Wobei man da dann eben auch nicht unbedingt sagen kann, liegt das jetzt eben, ist das das TherapeutInnenverhalten per se als Wirkfaktor oder hat das eben auch was mit der Qualität der Darreichung der Intervention zu tun?
Ja, auch sehr spannend. Genau, was ich da jetzt auch noch vielleicht darauf hinweisen möchte, dass ja trotz allem, auch wenn man nicht spricht, also auch wenn das jetzt in der, wenn die in der Gruppe schon sind, auch wenn jeder, glaube ich, sein eigenes Ding da sozusagen macht, da ja trotzdem schon ein sozialer Austausch stattfindet. Ich glaube, da macht es ja doch nochmal einen Unterschied, wenn man jetzt wirklich allein in einem Raum ist, ohne jemanden, als wenn da wirklich schon eine Gruppe dann da ist. Also es wird ja auch oft gesagt, dass der soziale Aspekt in einer therapeutischen Untersuchung auch einen Einfluss haben kann. Was ich immer schade finde, und das hast du ja jetzt auch schon erwähnt, dass das dann halt in der Beschreibung oder in der Diskussion einer Studie einfach wenig Anwendung findet. So, man erwähnt es so beiläufig, gut, das muss berücksichtigt werden und dann ist auch wieder gut. So, genau, das ist da auch nochmal. Ich schaue gerade noch, ob ich noch Fragen habe. Hast du denn noch irgendwas, was du gerne mitteilen möchtest?
Also erstmal würde ich dir da auf jeden Fall, nur um das nochmal kurz vielleicht auch abzuschließen, auf jeden Fall zustimmen. Es macht natürlich einen Unterschied und das ist ja auch ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Also diese Nichtsprachlichkeit, auch soziale Interaktion. Also überhaupt, wir kommunizieren ja auch viel nonverbal und diese impliziten Prozesse, die ich auch eben angesprochen habe, die eben ohne eine Versprachlichung auch eine Wirksamkeit entfalten können. Insofern wollte ich nur diesen Punkt nochmal unterstützen.
Hattest du denn noch andere Kritikpunkte, die es an Meta-Analysen oder der bezüglich der methodischen Qualität gibt?
Also grundsätzlich auch bei der methodischen Qualität, also das ist auch immer so ein bisschen ein Abwägen, weil auch bei den Studien, die ich mir angeschaut habe und den Meta-Analysen, da wurde auch immer, es wird ja immer ein Risk of Bias berichtet. Also das Risiko einer Verzerrung auf Grundlage von zum Beispiel, wie die Stichproben ausgesucht werden, wie sie instruiert werden, wie auch in den Studien, also in den Protokollen dokumentiert wird, welche Merkmale schon, also der Intervention zum Beispiel, schon vorher festgelegt werden und welche dann im Laufe angepasst werden, weil sie sich als nicht realisierbar herausstellen. Und dahingehend kann ich auf jeden Fall noch sagen, dass in den Studien, die ich mir angeschaut habe, meist ein ziemlich hohes Risk of Bias kommentiert wurde oder berichtet wurde, was zum einen an dieser Schwierigkeit der Kriterien evidenzbasierter Medizin lag, auf die ich auch schon eingegangen bin. Also dieses eigentlich kommen die Standards aus pharmakologischen, organmedizinischen Studien, wo man eben eine Pille mit einer bestimmten, also einer bestimmten Dosis des Wirkstoffs verabreichen kann. Dann die eine Gruppe kriegt sie, die andere Gruppe kriegt sie nicht. Das kann man relativ gut kontrollieren bei diesen Sportinterventionen. Das ist halt schwierig, zum Beispiel zu sagen, okay, wir machen eine Studie mit Ausdauertraining und die eine Gruppe kriegt das Ausdauertraining, die andere nicht, dann ist so diese Verblindung zum Beispiel einfach nicht realisierbar. Also weil die Gruppe, die Ausdauertraining macht, weiß ja, dass sie Ausdauertraining macht. So in dem Sinne. Deswegen sind diese Kriterien für sportbezogene Studien im Therapiekontext eben schwierig. Aber es lässt sich eben schon festhalten, dass häufig in den Studien und in den randomisiert kontrollierten Studien auch unterschiedliche Belastungskriterien oder Belastungsnormative verwendet wurden. Also die hatten sehr unterschiedliche Umfänge, wie oft die trainiert haben, mit welcher Intensität die trainiert haben. Die einen haben sind gelaufen, die anderen sind Rad gefahren. Da gibt es eben viele Unterschiede, die so eine generelle Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit, Generalisierbarkeit eben auch schwierig machen. Und dazu kommt eben auch noch, dass die Endpunkte, die genommen wurden, also die wurden ja mittels Angstfragebögen erhoben, da auch häufig sich unterschieden haben. Also die haben unterschiedliche Angstfragebögen genommen. Und auch da ist natürlich die Frage, inwiefern sind die vergleichbar? Ich denke, grundsätzlich sind Meta-Analysen ja ein bisschen dafür da, um so einen Überblick zu verschaffen über die Studienlage. Und insofern kann das dann auch Sinn machen. Da gibt es ja dann spezifische statistische Verfahren auch, die eingesetzt werden, um da auch die Fehlerwahrscheinlichkeit so gering wie möglich zu halten. Aber das sind alles Punkte, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss, wenn man über Empfehlungen dann auch spricht oder Ableitungen aus diesen Studien.
Ja, und ich glaube, an der Stelle auch, auch erstaunlich, ne, dass man bei den Diskussionspunkten, die wir auch gerade haben, da ja auch dann da ganz schnell das basierte Handlungsempfehlungen abzuleiten, die dann eben durch die Generalisierbarkeit, in Anführungszeichen Generalisierbarkeit, dann genutzt werden. Also ich finde, da muss man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig dann sein.
Genau, das habe ich ja jetzt quasi auch gemacht, aber ich stimme dir grundsätzlich zu. Das ist dann so die berufspolitische gegenüber der kritischen Perspektive vielleicht auch darauf, kritisch-berufspolitischen Perspektive.
Genau. Vielen Dank, Simon, für deine Argumente und deine Meinung. Genau, ich habe ansonsten auch keine Fragen mehr und würde ansonsten noch darauf hinweisen, aber den Artikel von Simon, den man lesen kann, und zwar an die E-Mail-Adresse, du kannst sie gerne gerade nochmal nennen.
Ja, simon.kiefer, also KIEFFER, wie der Baum, aber mit 2 F, at proton.me, also proton.me.
Genau, wunderbar. Die E-Mail-Adresse findet ihr ansonsten auch in der Beschreibung bei Spotify. Und ja, dann würde ich mich damit bedanken und für die Aufmerksamkeit aller HörerInnen und wünsche eine gute Zeit.
Ja, danke auch von mir und danke auch an dich, Sabrina, für das sehr nette Gespräch.
Hinweis. Denjenigen, die uns nun schon länger begleiten, wird unser neues Intro aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um das Stück Overture to a New Age von Jan Dehaan. Es wurde vom Symphonischen Blasorchester des Collegium Musicum der Goethe-Universität unter Leitung von Lisa Bodem eingespielt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle daran Beteiligten für die Unterstützung. We want you. Wenn ihr auch spannende Aspekte zum Thema Sport und oder Gesundheit beitragen könnt, dann könnt ihr eine Bewerbung über das Kontaktformular auf unserer Website des Zentrums für Hochschulsport oder per Mail an info@hochschulsport.uni-frankfurt.de senden. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn ihr den Podcast in eurem Umfeld weiterverbreitet. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.